In dem Text, den wir vorhin gehört haben, da haben wir einen Text gehört, in dem wir einige geistliche Prinzipien für unser Leben kennenlernen können. Gott handelt in aller Regel nach gewissen Grundsätzen. Und es ist wichtig, dass wir diese kennen. Einige davon sind in dieser Geschichte zu finden. Wir haben da zunächst einmal eine junge Familie, einen Mann, eine Frau, zwei Söhne. Die haben ihre Zukunft geplant, ganz normal, wie das Menschen halt so machen. Sie haben auch Schulden gemacht, vielleicht um verschiedene Anschaffungen zu tätigen, die man so als junge Familie braucht, vielleicht um ein Haus zu bauen. Und sie haben sich ausgerechnet, in so und so vielen Jahren haben wir das dann alles bezahlt und dann können wir neue Ziele in unserem Leben in Angriff nehmen, so wie jeder normale Mensch plant und handelt. Und Ähnliches geschieht jeden Tag überall auf der Welt und ist auch völlig normal. So leben wir und so planen wir, das ist vollkommen in Ordnung. Jeder von uns hat Ziele im Leben und plant entsprechend, um sie zu erreichen. Nur, es ist im Leben oft so, und das wird wohl jeder hier von uns bestätigen können, dass unser Leben vielfach bestimmt wird von Ereignissen, die wir weder eingeplant haben, noch voraussehen konnten. Das, was wir einfach nicht planen können, das prägt oft unser Leben. Und viele Menschen kommen dann mit dem Unvorhergesehenen nicht klar. Wir können unser Leben zwar nach unseren Vorstellungen planen, aber es kann durchaus etwas passieren, was wir uns so nicht vorgenommen haben. Und wenn unser Leben dann keine feste Grundlage hat, kann uns das schnell aus der Bahn werfen. Unsere Familie, von der hier berichtet wird, die saß vielleicht noch beim Mittagessen ganz fröhlich zusammen und schon am Abend war alles vorbei. Da standen sie vor einem Scherbenhaufen. Da war der Ehemann und Vater nicht mehr da, aus dem Leben gerissen, ein junger Mann. Und alles schien hoffnungslos und aussichtslos. Und alle schönen Pläne, die sie gemacht hatten, waren überhaupt nichts mehr wert. Über wie vielen Todesanzeigen in unseren Zeitungen lesen wir heute plötzlich und unerwartet. Und es gibt viele Dinge in unserem Leben, die geschehen plötzlich und unerwartet und ungeplant, nicht nur der Tod. Manches Ereignis kommt auf uns zu, das haben wir uns überhaupt nicht so vorgestellt. Ja, und dann waren da auch noch Schulden, die zurückgezahlt werden mussten. Der Gläubiger, so lesen wir, wollte der Frau ihre beiden Söhne wegnehmen, um sie als Knechte anzustellen, damit die Schulden abgearbeitet werden können. Das war übrigens ein völlig legaler Vorgang in der damaligen Zeit und Kultur. Und ich denke, es gibt wohl kaum eine dramatischere Situation für eine junge Frau. Und es ist wohl kaum etwas Schlimmeres vorstellbar, als dass der Ehemann plötzlich stirbt. Und dass man auch noch bedroht wird, ich nehme dir deine beiden Söhne weg, du hast Schulden, die sollen das mal abarbeiten. Fürchterlich, eine ganz grausame Situation. Und was uns die Bibel hier mit nur ein paar kurzen und sachlichen Sätzen erzählt, so wie es in der Schrift halt üblich ist, ist es doch eine Geschichte, die eine ungeheure Dramatik beinhaltet. Aber glücklicherweise ist diese Geschichte mit diesen ersten Versen ja noch nicht zu Ende. Wenn wir in der Bibel eine scheinbar hoffnungslose und aussichtslose Geschichte lesen, können wir davon ausgehen, dass es am Ende doch noch irgendwie gut ausgeht. Hätten wir diese Geschichte in einer Zeitung gelesen, da ist ein Mann gestorben und die arme Frau mit Schulden hinterlassen und jetzt will man ihr auch noch die Kinder wegnehmen und sie weiß nicht mehr weiter. Ja, wie schrecklich, wie aussichtslos. In den Begebenheiten, die uns die Bibel berichtet, müssen wir weiterlesen. Bis zum Ende lesen. Es wird besser. Es wird besser für Menschen, die mit Gott leben. Hoffnungslos, aussichtslos, das kann mal der Anfang sein. Aber mach weiter. Geh weiter. Vertrau deinem Gott. Bei aller Not, die im Moment vielleicht da sein mag, es wird besser. Die Situation hier schien zunächst aussichtslos. Und wir lesen in der Schrift, die Frau schrie zu Elisa, der Prophet Gottes, der da gerade war. Und die Sprache der Bibel ist hier sehr deutlich. Sie hat nicht mehr gebetet, sie hat nicht mehr gefleht, sie hat auch nicht geweint, sie hat geschrien in ihrer Not. In besonders schweren Nöten ist es nicht das Schlechteste, zu Gott zu schreien. David drückt es in Psalm 34 einmal so aus, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Schreien. Und das steht hier nicht einfach nur mal so in der Bibel, da steckt etwas dahinter. Da steckt eine Not dahinter, da steckt ein Herz dahinter. Der Mann war gerade gestorben, die beiden Söhne, der Schulden wegen vor dem Abtransport, und die Frau schrie zu Elisa. Und Elisa, der Prophet Gottes, der weiß eine Antwort. Aber nicht irgendeine Antwort. Elisa weiß die richtige Antwort, die Antwort, die weiterhilft. Nicht kluge Ratschläge, die uns nicht helfen, sind in solchen Situationen gefragt, sondern Antworten, die uns wirklich helfen, die in unsere Situation hineinsprechen. Antworten, die direkt von Gott kommen und die in unserem Leben eine neue Hoffnung geben, eine Aussicht bieten, eine Lösung bieten. Der Elisa hatte die Problemlösung. Warum? Der kannte seinen Gott. Er kannte die Prinzipien, nach denen Gott in aller Regel handelt. Und das ist ganz wichtig. Und er stellt an dieser Stelle zwei Fragen an die Frau. Ein höchst interessantes Fragenpaar. Er fragt sie zunächst, was soll ich dir tun? Und zweitens, sage mir, was hast du im Hause? Die erste Frage, ich bin davon überzeugt, gefällt uns allen. Stell dir vor, du schlägst morgen früh in deinem Bett die Augen auf und der Engel des Herrn steht vor dir und fragt dich, was soll ich dir tun? Wäre das nicht eine großartige Sache? Also ich wüsste was, dann würden wir wahrscheinlich aufzählen, ne? Erstens, zweitens, drittens, was soll ich dir tun? Eine großartige Frage. Mich würde es schon erfreuen, wenn mir das geschehen würde. Dem König Salomo ist es auch mal passiert. Den hat Gott gefragt, wünsch dir was, will es dir geben. Ja, und bei Gott gibt es ja kein Ansehen der Person, warum soll mir das nicht auch mal widerfahren, ne? Aber wir erkennen hier ein wichtiges Prinzip Gottes in diesem Fragenpaar. Was soll ich dir tun? Und sage mir, was hast du im Hause? Beides gehört eng zusammen und heißt mit anderen Worten, was hast du, was du einsetzen kannst für das Reich Gottes? Was du investieren kannst in das Reich Gottes? Etwas, was der Herr vermehren kann? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Null und nichts kann man nicht vermehren. Wir könnten tagelang hin und her rechnen und wochenlang hin und her rechnen. Wenn wir null haben, dann können wir nichts vermehren. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich, mathematisch unmöglich. Aber wenn ein bisschen da ist, nur ein ganz, ganz kleiner Rest, der lässt sich vermehren. Und das wusste der Elisa. Elisa wusste, wenn ich die Frau jetzt in ihrem Leid dazu bringen kann, in ihrer Ausweglosigkeit dazu bringen kann, dass sie das bisschen, was sie noch hat, einsetzt, dann ist der lebendige Gott in der Lage, daraus etwas zu machen, das zu vermehren. Und das wissen viele nicht. Wir denken vielfach, ich habe nur so ein ganz klein bisschen, das behalte ich lieber. Aber das ist Sparkassendenken. Wir sehen auf unserer Habenseite und stellen fest, da ist nur ganz wenig. Das kann ich auf gar keinen Fall riskieren. Wenn ich das einsetze, habe ich gar nichts mehr. Seien wir ehrlich, wir denken in aller Regel so, wir sind so veranlagt als Menschen. Ich spreche hier nicht vom Geld oder nicht nur vom Geld. Es geht um alle Dinge in unserem Leben, unseren Besitz, unsere Gaben, unsere Begabungen, unser Umfeld. Ich habe nichts, fast nichts. Ich muss sehen, dass ich das bisschen, was ich habe, festhalte. Auf dem Berge der Verklärung, da war es herrlich und wunderbar. Da war Jesus mit drei seiner engsten Jüngern zusammen. Und Petrus sagt, Herr, hier ist es toll. Lass uns hier bleiben. Hier ist es wunderbar. Hier geht's uns gut und alles ist so herrlich und es ist so schön. Und Jesus sagt, nein, Petrus, das geht nicht. Wir müssen wieder runter ins wirkliche Leben, nicht hier oben bleiben. Aber das ist so typisch für uns Menschen. Festhalten, was wir haben, wo wir uns gerade wohlfühlen, dort bleiben, wo es gut ist. Gottes Prinzip ist anders. Der Herr Jesus gab sich selbst. Gott gab seinen Sohn. Er gab seinen Geist. Und der Heilige Geist gab uns weiter, was er gehört hatte vom Himmel her. Bei Gott ist Geben in, nicht Nehmen. Das hat auch der Elisa gewusst. Das bisschen, was da war, das wollte der lebendige Gott benutzen, um der Frau seine Herrlichkeit zu offenbaren. Der Mensch, ein absolutes Wunderwerk Gottes, die Krone der Schöpfung, wunderbar, wie alles funktioniert. Und es sind schon Milliarden von Menschen über diese Erde gegangen, vielfältig, herrlich, einmalig, jeder einzelne Mensch. Und Gott selbst hatte seiner Schöpfung ja die Note sehr gut gegeben. Aber das Interessante an der Sache ist ja, woraus der Herr dich und mich gemacht hat. Gott hat gesagt, lasset uns Menschen machen. Und wisst ihr, was er genommen hat? Man traut sich heute kaum noch, es zu sagen. Dreck. Das, was da war, nahm Gott. Erde, Staub, nichts. Was völlig Bedeutungsloses. Das hat Gott genommen. Genau das, was da war. Und seither versuchen Generationen von Experten und Wissenschaftlern Alternativen zu finden. Das kann doch nicht sein. Wer will schon gern aus Dreck bestehen? Aber das, was Gott in die Hand nimmt, das gedeiht. Daraus wird was. Das wird herrlich. Das wird vermehrt. Und deshalb ist es wichtig in unserem Leben, dass wir das, was wir haben, in seine Hand geben und nicht für uns behalten. So wie der Mann mit dem einen Pfund in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, von den anvertrauten Pfunden, der hat es lieber vergraben, anstatt etwas damit anzufangen. Schnell weg, irgendwo vergraben. Wir haben ja nichts, wir sind ja nichts und wir sind plötzlich so demütig. Diese Einstellung ist ganz falsch. Ein Mann hat irgendwo in der Gegend einen alten Knüppel, einen Stab aufgegabelt, um damit Schafe und Ziegen zusammenzutreiben oder um sich darauf zu stützen, wenn er müde würde. Und mit diesem Stab ist er durch die Wüste gegangen und eines Tages kommt er zu einem brennenden Dornbusch und hat dort eine Begegnung mit Gott. Und Gott ruft diesen Mann, Mose. Und Mose antwortet, ja Herr, hier bin ich. Und Gott fordert ihn auf, rette mein Volk aus Ägypten. Und Mose sagt nein. Und Gott sagt doch. Und Mose sagt nein. Und es geht dann eine ganze Weile hin und her und Gott hat ja gesagt und Mose hat nein gesagt, mit vielen durchaus guten und nachvollziehbaren Begründungen. Bei mir ist es oft ähnlich, wenn ich so in mein Leben schaue, dann weiß ich oft, was Gott eigentlich von mir möchte und erwartet, was ich tun oder lassen sollte. Aber wie verhalte ich mich? Wie gehe ich mit Gott um? Vielleicht gibt es in deinem Leben auch solche Situationen. Der Herr sagt ja und du sagst nein. Ich kann nicht, ich will nicht, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Schließlich wurde es dem Herrn hier zu bunt und er fragt den Mose, Mose, was hast du da in deiner Hand? Mose sagt, ich? Was habe ich? Ich habe gar nichts. Hier, diesen alten Knüppel, diesen Stab, den habe ich hier. Sagt Gott, genau den Stab, den nehmen wir jetzt. Gott benutzt diesen Stab in der Hand des Mose, war ja nichts wert. Der benutzt er, diesen abgestorbenen Ast in der Hand des Mose und führt damit das Volk Israel aus Ägypten. Er teilt durch diesen Stab das Schilfmeer und das Volk trockenen Fußes hindurch. Er schlägt damit einen Felsen, der bringt dann Wasser für das Volk. Gott benutzt diesen Stab in der Hand des Mose, diesen alten Knüppel, der eigentlich gar nichts wert ist, für den wir keinen Cent gegeben haben, hätten, um das Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten zu retten. Ein Esel ist irgendwo jämmerlich eingegangen, aus Altersschwäche vielleicht oder auch einem wilden Tier zum Opfer gefallen. Nur noch ein Skelett ist übrig geblieben. Und der Geist des Herrn kommt über Simson, wir können das in Richter 15 lesen, und er findet den Eselskinnbacken, nur den Kinnbacken. Wo jeder sagen würde, das ist nichts mehr wert, was wir gebrauchen können von dem verwesten Esel da. Und er nimmt diesen Knochen und erschlägt damit 1000 Philister, die Feinde seines Volkes, die Feinde Gottes. Ein Knochen in der Hand eines Mannes, der mit Gott lebt, hat einen großen Sieg gebracht. Das, was vor der Welt nichts ist, das kann durch die Kraft Gottes Gewaltiges wirken. Jesus hatte stundenlang gepredigt. Es war darüber Abend geworden und die Jünger sagen zu ihm, lass die Leute gehen, damit die sich noch was zu essen kaufen können. Und Jesus fordert seine Jünger auf, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und die Jünger sagen, ja, wir haben hier nichts. 5 Brote und 2 Fische, aber was sollen wir damit anfangen für so viele Leute? Und die Bibel berichtet uns, da waren 5000 Männer versammelt und dazu noch Frauen und Kinder. Ja, das ist doch ganz klar, das geht nicht. Da brauchen wir gar nicht erst anfangen, irgendetwas zu verteilen. Ganz abgesehen jetzt mal von der logistischen Herausforderung. Selbst wenn wir Frauen und Kinder mal gar nicht mitrechnen, ein Brot für 1000 Mann und ein Fisch für 2500 Mann, selbst wenn es ein Riesenfisch gewesen wäre, völlig unmöglich. Schickt die Leute nach Hause und wir essen das bisschen, da werden wir kaum satt von. Und so eine Truppe junger Männer, die war ja auch hungrig am Abend. Die waren den ganzen Tag unterwegs gewesen mit Jesus. Nicht im klimatisierten Reisebus, sondern zu Fuß, über Stock und Stein. Die hatten jetzt selbst Hunger und fürchteten um ihr Abendbrot. Und Jesus sagt, gebt mal her, was ihr da habt. dann haben sie das, was sie hatten, Jesus gegeben. Und Jesus hat es genommen und gedankt für das, was da war, und unter seiner Hand vermehrte es sich. Und am Ende blieb mehr übrig, als eingesetzt wurde. 12 Körbe voll Brot, für jeden Jünger ein ganzer Korb voll Brot. Die wurden auch noch satt. Und deshalb fragte Elisa hier die Frau, was hast du im Hause, was der Herr gebrauchen kann? Und die Frau hat auch das falsche Konzept. Die sagt, deine Magd hat gar nichts im Haus, nur einen kleinen Ölkrug, so ein bisschen so. Aber mit anderen Worten, wir brauchen über dies bisschen Öl gar nicht reden. Das ist so wenig, damit können wir nichts anfangen. Und das ist falsch. Das ist nämlich genau das, was der Herr gebrauchen will, um seinen Namen groß zu machen und um dir in deiner Situation, in deiner Not zu helfen. Wenn wir Gottes Segensprinzipien verstehen und anwenden würden, dann könnten wir Gottes Größe viel mehr erfahren. Verstanden hat die Frau zunächst wahrscheinlich auch nicht, was sie da tun sollte. Aber sie hat getan, was der Prophet gesagt hat. Und das ist das Wesentliche. Und das ist das Entscheidende. Sie war bereit, das, was sie hatte, einzusetzen, in das Reich Gottes zu investieren. Viele sind im Reich Gottes nur Zuschauer. Sie kommen in die Gottesdienste und wärmen ihren Stuhl an und gehen wieder und erleben Gott nicht. Wenn das alles ist, das ist nicht das Leben mit Jesus. Investiere einmal etwas in das Leben mit deinem Gott. Investiere einmal etwas in das Reich Gottes. Investiere einmal das, was Gott in dein Leben gegeben hat, auch wenn es nur ganz wenig ist. Viele denken, ich habe nicht genug Glauben. Aber die Bibel sagt uns, wir brauchen nur Glauben wie ein Senfkorn, keinen gewaltigen Glauben. Oft leben wir so, als hätte Jesus gesagt, wenn wir großen Glauben hätten, groß und stark wie ein Berg, dann könnten wir Senfkörner verschieben. Investiere einmal den Glauben, den du hast, und er wird größer werden und er wird sich vermehren. Der Herr wird nicht irgendwann bei uns einen Schalter umlegen und plötzlich mutieren wir zu Glaubenshelden. Nein, aber viele denken, es passiert so. Bei Gott ist es in der Regel so, dass das, was wir haben, eingesetzt werden muss in das Reich Gottes, in das Leben mit Jesus, und dann wird er es vermehren, dann wird er etwas daraus machen. Bei nahezu jedem Eingreifen Gottes, von dem in der Bibel berichtet wird, fast immer, wenn Gott irgendetwas getan hat, ist der Mensch daran beteiligt. In die Taten und Wunder Gottes ist der Mensch verwickelt. Gott möchte nichts alleine tun, er möchte uns einbeziehen. Und meist geht das dann so, dass er etwas sagt und etwas von uns erwartet, und dann sind wir dran. Und dann wird die Sache schwierig. Was jetzt? Können wir uns, sollten wir uns darauf einlassen? Das Volk Israel steht vor den Toren des Landes Kanaan und weiß, Gott hat gesagt, ich gebe euch das Land. Ich will auch für euch streiten. Ich habe es euch als Erbe gegeben. Nehmt es ein, teilt es aus, das Land ist euer. Und eine Vorhut geht in das Land, diese 12 Kundschafter, und sie kommen zurück und sind geteilter Ansicht. Ja, haben 10 von denen gesagt, das Land ist gut, sehr gut sogar, aber wir werden es nicht haben, wir können es nicht einnehmen, da gibt's sogar Riesen. Schade, Gott hat uns belogen. Er hat uns jetzt 40 Jahre lang hier durch die Wüste geführt, um uns hier hängen zu lassen. Wir können das Land nicht einnehmen. Das war eine ganz schlechte und falsche Einstellung. Ja, es gibt Riesen in unserem Leben, Riesenprobleme, scheinbar ausweglose Situationen. Aber wenn Gott Verheißungen gegeben hat, wenn Gott Zusagen gegeben hat, dann sind wir am Drücker. Dann sind wir erstmal gefordert. Wie groß ist unser Vertrauen in das, was Gott gesagt hat? Dann stehen wir da um die Realität des Wortes Gottes, wissen um die Macht Jesu, haben die Verheißung für unser Leben und denken, na, ob Gott wirklich? Und dann wird's schwierig. Das Volk Israel war einmal in einer starken Bedrängnis gegen die Moabiter geraten. Wir finden diese Begebenheit ein Kapitel vor unserem Predigttext. Und sie haben sich auch an den Propheten Elisa gewandt und gefragt, was sollen wir tun? Wie können wir gegen die Moabiter vorgehen? Und der Prophet hat gesagt, macht Gruben hier in diesem Tal, grabt Löcher. Und die haben gefragt, was? Wir sollen Löcher graben? Ja, hat der Prophet gesagt, macht Gruben, grabt Löcher. Und sie hatten sich ja eine Strategie erhofft, um ihre Feinde zu besiegen. Eine Kriegsstrategie. Und jetzt? Vermutlich machte sich bei denen Ratlosigkeit breit. Wir heben Gruben aus? Hat er wirklich gesagt, wir sollen Löcher graben? Ja, das hat er gesagt, wir sollen Löcher graben. Ja, aber das kann doch nicht sein, doch? Ja, und dann haben die Löcher gegraben, haben Gruben angelegt. Und der eine fragt den anderen, verstehst du, was wir hier machen? Und der sagt, nee, aber lass uns mal graben, der Prophet hat's ja gesagt. Naja, sie graben Gruben und als sie alles fertig haben, wundern sie sich, komisch, keiner kann was mit der Situation anfangen und der Tag geht zu Ende. Und am anderen Morgen kommt Wasser von den Bergen Edoms her, so können wir in der Bibel lesen, und das Land füllt sich mit Wasser, auch das noch Dreck und Matsch, fürchterlich. Aber siehe da, die ganzen Gruben und die ganzen Löcher, die sie am Vortag gegraben haben, füllen sich mit Wasser. Und die Sonne geht wieder auf und scheint so schräg über die Tümpel. Und die Moabiter gucken von der anderen Seite auf das Land. Und aus ihrer Perspektive sah es so aus, als wären diese Tümpel alle voller Blut. Das Wasser wirkte durch die aufgehende Sonne rötlich und das sah aus wie Blut. Und die Feinde Israels haben daraus geschlossen, ach wunderbar, die haben sich in ihrer Angst vor uns alle umgebracht. Wir brauchen unsere Waffen gar nicht, wir gehen nur schnell rüber und holen uns die Beute. Aber die hatten sich nicht umgebracht. Das sah nur aus wie Blut. Gruben ausheben, Löcher graben. Das war in dieser Situation genau das Richtige, um gerettet zu werden. Was für eine sonderbare Kriegsführung. Wer hätte das gedacht? Es ist manchmal schwer, Gottes Wege zu begreifen und dann auch noch zu gehen. Im Kapitel nach unserem Predigttext haben wir einen aramäischen Feldhauptmann, Naaman. Der war aussätzig. Und der sollte sich baden, 7-mal im Jordan, um wieder rein zu werden. Wir lesen diese Geschichte in 2. König 5. Und dieser Feldhauptmann hat sich schwer beklagt. Ja, gibt's denn das, sagt er. Ich bade doch nicht in dieser Dreckjauche. Unsere Flüsse zu Hause, die sind ja wohl viel sauberer und viel schöner als hier dieser olle Jordan. Ja, sicher sind die besser und vielleicht auch sauberer, aber das ist ja nicht der Punkt. Und dann 7-mal, so ein Quatsch. Unverständliche Sachen, die Gott manchmal von uns fordert. Wisst ihr, ich glaube, Gott erteilt oft absichtlich eine Absage an unseren Verstand. Das macht Gott gerne, vor allen Dingen dann, wenn wir uns allzu sehr darauf verlassen. Wir wollen ja immer ganz besonders klug sein und wissen genau, was wir tun, und dann kommt mit Sicherheit irgendwo eine Situation in unser Leben, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und was jetzt? Und dann sagt Gott, Löcher graben. Völlig unverständlich, das kann doch nicht sein. Baden, 7-mal im Jordan, ja, das gibt's doch nichts, was soll das denn bringen? Was Gott von uns erwartet, ist manchmal merkwürdig, unverständlich, seltsam. Und wir sorgen uns, was mögen die anderen denken, wenn wir das tun? Ja, was mögen die anderen denken? Da hat die Frau hier in unserem Bibeltext auch sehr schwere Wege gehen müssen. Der Prophet hatte zu ihr gesagt, gehe hin und leihe dir Gefäße. Viele Gefäße. Und unsere Witwe war jetzt im Moment ganz bestimmt nicht in der Verfassung, dass sie Lust gehabt hätte, ihre ganzen Nachbarn zu besuchen. Die hatte andere Probleme eigentlich. Aber sie geht zu der ersten Nachbarin und klopft zaghaft an. Guten Tag, Frau Müller. Ach, guten Tag, Sie Ärmste. Das tut mir ja alles so leid. Und jetzt will man Ihnen die Kinder auch noch wegnehmen, habe ich gehört. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, sagen Sie, könnte ich mal ein paar Gefäße haben? Oder besser, so viel, wie Sie mir irgend geben können? Ja, natürlich, klar könnte ich Ihnen ein paar Gefäße leihen, aber wozu brauchen Sie die denn? Ja, naja, ich brauche sie halt. Ja, aber was wollen Sie denn damit? Ja, wissen Sie, naja, ich kann das jetzt so schlecht beschreiben. Naja, die Frau bekommt ihre Gefäße und ist erleichtert, als sie sich von der Nachbarin mit ihrem merkwürdig mitleidsvollen Blick verabschieden kann. Das war ein ganz schwerer Weg. Und das war's ja noch nicht. Das gleiche Prozedere folgt bei Frau Meier und bei Frau Schulze. Und wer weiß, bei vielen anderen auch noch, das war ganz bestimmt nicht einfach, das war schwer. Und was die anderen wohl gedacht haben mögen, die lieben Nachbarinnen. Naja, der Mann ist tot, die beiden Söhne werden ihr weggenommen. Jetzt ist es soweit, die arme Frau hier, die ist völlig durchgeknallt. Eine Unmenge von Gefäßen und Krügen und Schüsseln und Eimern hat die da in ihr Haus geschleppt. Was da wohl jetzt passiert? Merkwürdig. Und alle Nachbarn standen verstohlen hinter ihren Fensterscheiben und guckten und beobachteten das Schauspiel. Die Frau geht von Tür zu Tür und überall schleppt sie Gefäße über Gefäße raus und alles in ihr Haus. Ja, manchmal bleibt es uns nicht erspart. Gott erwartet oft Merkwürdiges und Unverständliches von uns, wenn wir bereit sind, uns auf seine Wege einzulassen. Es sind manchmal schwere Wege. Und der Prophet hatte ja ausdrücklich gesagt, nicht wenige, viele Gefäße, so viel du kriegen kannst. Ja, und inzwischen hatte Frau Müller auch mit Frau Meier schon Kontakt aufgenommen. Sagen Sie mal, war die bei Ihnen auch schon? Ja, ja. Und hat sie Ihnen erzählt, was sie damit will? Ja, die hat da irgendwas erzählt von einem Propheten und von Gott und von ganz viel Öl, das sie hätte. Ja, sie. Naja. Und die Frau hat ihre Runde gemacht und an jeder Tür dieselbe Geschichte. Natürlich, nette Nachbarn durchaus, voller Anteilnahme, aber diese merkwürdigen, mitleidsvollen Blicke immer. Und natürlich hat auch keiner was Böses zu ihr gesagt, aber was sie wohl gedacht haben. Die Witwe konnte sich das lebhaft vorstellen. Es wussten ja alle, dass sie nichts hatte. Was sollte also der Unsinn mit den Gefäßen? Und was sollte sie denen sagen, wenn sie die Gefäße zurückbringen würde, falls nichts passieren würde? Das waren ganz, ganz schwere Wege. Naja, sie hat dann endlich alles zusammen und hat sich eingeschlossen. Und dann, ja, jetzt kommt es darauf an, die Verheißung Gottes auszuprobieren. Noch war ja nichts passiert, sie hatte sich nur überall lächerlich gemacht. Und jetzt hat sie allen Mut zusammengenommen und gegossen. Sehen wir sie vor uns mit ihrem kleinen Krug, mit ein bisschen Öl. Und vor ihr standen viele Gefäße, große und kleine, breite und schmale. Das ganze Haus stand voll mit leeren Gefäßen. Was sie wohl empfunden hat? Ratlosigkeit, Mutlosigkeit, Verdruss oder Hoffnung und Zuversicht? Wir wissen es nicht. Sie hatte die Tür verschlossen, hatte der Prophet ja auch geraten, vielleicht auch die Vorhänge zugezogen, für alle Fälle, wenn es doch nicht klappt, dann sieht es wenigstens keiner. Alles schön dicht gemacht und dann heimlich gegossen. Und dann tatsächlich, ein Gefäß war gefüllt, zwei Gefäße waren gefüllt, drei Gefäße waren gefüllt, das Öl hörte überhaupt nicht mehr auf zu fließen, das Öl lief großartig. Und sie hat gegossen, sie hat alle Gefäße voll gegossen und sie hat gesagt, kommt Jungs, noch mehr Gefäße her. Und die Jungs haben die Gefäße hergebracht und sie hat gegossen. Und erst als alles gefüllt war, eine ganze Palette gefüllter Gefäße da stand, da versiegte der Ölfluss. Es war kein Gefäß mehr da und das Öl stand. Ja, und wer hat das Öl gestoppt? Ich bin davon überzeugt, wenn da noch mehr Gefäße gewesen wären, wäre auch noch mehr geflossen. Denn erst als alles zu Ende war, als alle Gefäße gefüllt waren, da stoppte das Öl und nicht vorher. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir begrenzen Gott allerdings oft mit unserem mangelhaften Vertrauen. Wer dem Herrn Jesus dient, wer ihm vertraut, der kann herrliche und wundersame Dinge erleben. Dinge, die wir so gar nicht verstehen können. Dinge, die er geführt hat, die er in seinem Plan hat. Er handelt nicht nach unserem Horizont, nach unserem Verständnis, nach dem, wie wir es gerne hätten, sondern wir sollen in seinen Wegen wandeln, nach seinen Plänen handeln, nach seinen Vorhaben. Und die sind größer und höher als unsere, das sagt uns sein Wort. Wenn wir uns aufmachen würden und es wagen würden, seinen Verheißungen zu glauben und zu vertrauen, dann werden wir ihn erleben. Und dazu sind wir alle gefordert, jeder Einzelne von uns, jeden Tag neu. Können wir das ausprobieren? Haben wir die Möglichkeit, uns auf Gottes Verheißungen zu stützen? Wer das tut, wer das wagt, wer dem Herrn Jesus vertraut, der wird nicht untergehen. Aber man muss die Verheißung Jesu natürlich kennen. Man muss die Prinzipien Gottes kennen und verstehen, sonst kann man nicht entsprechend handeln. In unserer Geschichte hier macht die Witwe die gleiche Erfahrung wie später die Jünger bei der Speisung der 5000. Das, was sie eingesetzt hatte, das bisschen Öl, das vermehrte sich so stark, dass sie ihre Schulden davon bezahlen konnte und dass auch noch so viel übrig blieb, so sagt uns das Wort Gottes, dass sie und ihre beiden Kinder von dem Rest leben konnten. Na, das ist doch eine Erfahrung. Das heißt, es blieb viel mehr übrig, als sie eingesetzt hatte. Viel mehr. Ja, was machen wir mit diesem Wort jetzt in der Praxis? Wie setzen wir das praktisch in unser Leben ein? Vielleicht denken wir ja, ja, wenn jetzt ein Mann Gottes vor uns stünde und sagen würde, das und das sollten wir tun, ich würde wohl auch mir bei meiner Nachbarin dann entsprechend Gefäße leihen. Aber was, ich weiß gar nicht, was Gott von mir möchte. Was soll ich tun? Und wir ahnen schon, es würde nichts bringen, wenn wir nach dem Gottesdienst unsere Nachbarn aufsuchen und uns irgendwelche Gefäße leihen würden und gingen dann in den Keller und würden unsere letzte gute Flasche Rotwein holen und gucken, ob da irgendwas machbar ist. Das ist nicht unsere Lebenssituation. Unsere Lebenssituation wäre vielleicht, nach dem Gottesdienst in den Bücherwald zu gehen und uns eine Bibel zu kaufen und zu schauen, was Gott von uns möchte. Da steht das nämlich drin. Und wenn wir uns nach Gottes Weisungen richten in unserem Leben, und die finden wir in der Bibel, dann haben wir alle Verheißungen Gottes auf unserer Seite. Dann dürfen wir die anwenden und dann werden wir erleben, wie Gott in unser Leben eingreift. Wir haben das vielfach erlebt. Wenn wir bereit sind, in Gottes Wegen zu wandeln, dann öffnet Gott uns Türen, da können wir diese Wege gehen. Und dann verschließt Gott auch Türen und dann tun wir gut daran, wenn wir diese Türen nicht eintreten, sondern wenn wir diese Türen dann nicht durchschreiten. Gott führt uns schon, wenn wir ihm vertrauen. Eine Herausforderung Gottes an uns? Ja, ein Wagnis. Und ja, manchmal laufen wir auch Gefahr, uns vor anderen, die die Handlungsweisen unseres Gottes nicht kennen, vielleicht auch ein bisschen lächerlich zu machen. Aber Gottes Segen wird umso größer sein. Amen.